Ja, jups. Jetzt seid ihr alle wach. In der Predigtreihe Auf Kurs bleiben befinden wir uns gerade. Und das ist das Thema heute, Christus, der Leuchtturm. Wir sind ja im Kolosserbrief unterwegs. Und der Kolosserbrief, da möchte ich heute eine Stelle mit euch betonen, in dem es natürlich nicht um den Leuchtturm geht, sondern das ist natürlich im übertragenen Sinne. Ihr wisst natürlich, dass der Leuchtturm in der Bibel gar nicht vorkommt. Aber der kleine Fritzchen, der hat mal einen Pfarrer gehabt vor ihm und er fragt ihn so, sag mal Fritzchen, was ist groß, rot-weiß gestreift, leuchtet im Dunkeln und steht am Meer? Da antwortet der kleine Fritz, also Herr Pastor, normalerweise würde ich sagen, es ist ein Leuchtturm. Aber weil Sie diese Frage stellen, sage ich einfach mal Jesus. Und so ähnlich soll es heute auch sein. In unseren Lebenskrisen und wenn man mal das Leben so als, das war jetzt aber zu weit, das muss ich mal wieder zurück machen. Ah, das ist meine ganze Präsentation durch. Das könnt ihr schon mal ungefähr sehen, das ist das Thema, damit fangen wir an, ja, auf Kurs bleiben. Das ist das Thema heute, Christus der Leuchtturm. Und wenn ihr euch das mal so vorstellt, wir leben ja hier an der Waterkant und wenn man sich so, ich habe früher so Piratengeschichten geliebt, das war ich jetzt aber nicht. Ich mache gar nichts. Das wart ihr. Okay, ich lege das mal zur Seite, ja, denn ich bin unbewaffnet. An der Waterkant, da war ich stehen geblieben und Piratengeschichten und so weiter und sich vorzustellen, früher so auf im Meer unterwegs zu sein, hier an der Nordseeküste und stürmische See und dann, woran orientiert man sich? Woran orientiert man sich in den Stürmen des Lebens? Wenn dann da die Alterskrisen kommen, wenn man im Alltag unterwegs ist und dann schaut man auf Menschen, auch im Glauben, du hast da die großen Glaubenshelden und siehst, wie sie in Sünde fallen und entmutigt bist. Wohin schaue ich? Oder die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Wenn ich vor meinem Spiegel morgens sehe und sage mal, was ist denn das für eine Fratze, die mich da anschaut? Und was mache ich denn den ganzen lieben langen Tag lang? Wie bin ich wertvoll oder eben auch nicht? Oder wenn wir die Nachrichten schauen und sehen, wie die Welt verrückt spielt, können wir uns noch auf den Euro verlassen? Was ist los im Nahen Osten? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man da so hinschaut, abends bei den Nachrichten beklemmt einem doch manches Mal so ein gewisses Angstgefühl. Wenn man da sieht, wie 21 Männer an der Küste stehen und Männer mit schwarzen Masken hinter ihnen stehen und du weißt, das war das letzte Bild von ihnen. Wohin schaust du dann? Wohin gibt es Orientierung oder auch im Glauben, in der christlichen Gemeinde? Schauen wir auf die Christen oder schauen wir auf die Regeln, die wir doch bitte alle einzuhalten haben? Woran orientieren wir uns? Und Paulus hat genau dieses Thema im Kolosserbrief auf der Agenda. Paulus hat die Gemeinde nicht gegründet, aber er hat von dieser Gemeinde gehört und er hat gehört, dass es da Schwierigkeiten gibt in der Gemeinde. Und er schreibt einen Brief voller Leidenschaft, weil Paulus sagt, ich bin im Geist bei euch. Ich bin noch nicht leibhaftig bei euch gewesen, heißt er schreibt dort, denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Paulus begibt sich im Geist von dem, was er gehört hat, in die Gemeinde dort und er sagt, ich bin so begeistert von dem, was dort bei euch läuft. Kein Problem, wir lassen jetzt einfach mal die Folie weg. Ich hatte ganz schöne Bilder. Aber das ist, wir danken der Technik, dass sie sich Mühe gegeben haben. Ich hoffe nicht, dass ich, danke, es kann ja mal vorkommen. Heute Morgen sah es erst aus, als es gar nicht funktioniert. Und während der Lobpreiszeit haben wir einen Beamer gehabt und deswegen danke, dass ihr das hingekriegt habt. Und das ist überhaupt kein Problem, wir sind ganz tiefenentspannt. Paulus hat eine Gemeinde vor Augen, wo es jetzt noch gut ist. Er schreibt präventiv gewissermaßen, er sagt, Leute, noch ist gut, aber ich habe gehört, in eurer Mitte, da stehen Leute auf, die machen ganz, ganz, ganz merkwürdige Dinge. Da kommen ihr Lehren rein. Und Paulus selbst ist in einer Situation, wo er im Gefängnis ist, wo man ja auch die Frage stellen könnte, oh Mann, Paulus hat doch jetzt wirklich Grund genug zu klagen. Warum denkt er jetzt noch an uns? Aber Paulus hat in dieser Situation im Gefängnis, hat er die Möglichkeit, im Geist bei den Leuten zu sein und für sie zu kämpfen und sie ihnen quasi den wahren Leuchtturm in den Stürmen ihres Glaubenslebens vor die Augen zu malen. Paulus malt damit auch uns einen Leuchtturm vor die Augen. Leuchttürme stehen ja für die Navigation und sind wichtige Punkte an gefährlichen Stellen, wo die Schifffahrt nachts solche Punkte braucht zur Orientierung. Heutzutage haben wir natürlich in der Regel GPS-Systeme und all solche Dinge, aber früher war das extrem wichtig. Durch die Lichtsignale weisen die Leuchttürme den Weg und ermöglichen Navigation in gefährlicher See. Dann in der damaligen Zeit musste man wissen, okay, da vorne ist Helgoland, da vorne ist die Elbmündung und da gab es verschiedene Leuchtfeuer und da haben sich die Offiziere an Deck dann orientiert. Das war wichtig, gerade wenn es Nacht war, wenn es Sturm ist. Und deswegen will Paulus im übertragenen Sinne uns auch einen Leuchtturm hinstellen. In den Stürmen unseres Lebens, in den praktischen Dingen unseres Lebens. Wie soll das denn funktionieren? In unseren Glaubensfragen. Und ihr Lieben, ist es nicht so, dass die größte Krise im Leben das eigene Ende ist? Die Vorbereitung auf die letzte große Herausforderung, die uns allen bevorsteht? Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen von einem König, der einen Hofnarren hatte. Und dieser Narr hatte das Recht, den Königen und Fürsten die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie bitter war. War sie bitter, dann hieß es halt einfach, es ist halt der Narr. Eines Tages schenkte der König dem Narren einen silbernen Narrenstab mit goldenen Glöckchen dran und sagte, du bist wirklich ein großer Narr. Denn dafür bekommst du jetzt diesen wertvollen Stab als Auszeichnung für dein Können und ein Zeichen meiner Wertschätzung. Du darfst den Stab niemals verkaufen und auch nicht verschenken. Aber solltest du einmal einem Menschen begegnen, der noch närrischer ist als du, dann gib ihm diesen silbernen Stab. Jahrelang trug der Narr diesen Stab bis zu dem Tag, an dem er erfuhr, der König liegt im Sterben. Da hüpfte er in das Krankenzimmer und sagte, König, ich höre, du willst eine große Reise antreten. Ich will nicht, erwiderte der König, ich muss. Oh, du musst! Gibt es also doch eine Macht, die noch über deiner Größe hier auf dieser Erde steht? Nun wohl, aber du wirst sicher bald zurückkommen. Nein, schluchzte der König, von dem Land, in das ich reise, kehrt man nicht zurück. Nun, meint der Narr begütend, gewiss hast du die Reise seit langem vorbereitet. Ich denke, du hast dafür gesorgt, dass du in dem Land, von dem du nicht zurückkommst, königlich aufgenommen wirst. Der König schüttelt traurig den Kopf. Das habe ich versäumt. Ich hatte nie Zeit, diese Reise vorzubereiten. Oh, dann hast du sicher nicht gewusst, dass du diese Reise einmal antreten musst. Gewusst habe ich es schon. Aber wie gesagt, keine Zeit, mich um eine rechte Vorbereitung zu kümmern. Da legte der Narr leise seinen Stab auf das Bett des Königs und sagte, du hast mir befohlen, diesen Stab weiterzugeben an den, der noch närrischer ist als ich. König, nimm den Stab. Du hast gewusst, dass du in die Ewigkeit musst und dass man nicht zurückkommt. Und doch hast du nicht dafür gesorgt, dass dir die ewige Tür geöffnet werden, König. Du bist der größte Narr. Ihr Lieben, wie groß die Krisen im Leben auch sind, das ist die letzte große Krise in unserem Leben. Und wo schauen wir dann hin? Wo schauen wir dann hin? Und es geht darum, dass Paulus dieser Gemeinde damals und damit auch der Gemeinde uns heute vor Augen malen möchte. Leute, es geht darum, dass ihr auf Kurs bleibt. Dass ihr das richtige Feuer im Blick habt am Horizont. Sonst kommt ihr vom Kurs ab. Und das kann einer christlichen Gemeinde passieren. Das kann einem Christen passieren. Sonst hätte Paulus sich die Tinte hier gespart. Eine Gemeinde, die vom Kurs abkommen kann. In Kolosserbrief können wir lesen, dass Paulus gesagt hat, bitte gebt den Brief auch an die Gemeinde in Laodicea. Das war so gewissermaßen ein Rundbrief. Und von dieser Gemeinde können wir nachher lesen in der Offenbarung, dass sie gewaltig vom Kurs abgekommen ist. Und Jesus sagt zu der Gemeinde in Laodicea, ihr seid nicht mehr heiß und ihr seid nicht kalt, ihr seid lauwarm und das kotzt mich an. Ihr seid vom Weg abgekommen. Und hier, Paulus hat eine Gemeinde, die in Kolosse vor Augen, wo er sagt, noch ist alles gut bei euch. Achtet darauf, dass ihr nicht die Perspektive verliert. Darauf kommt es an, also präventiv. Ein anderes Beispiel von Paulus ist der Galaterbrief. Da ist eine Gemeinde, da werde ich gleich noch darauf eingehen, wo auch furchtbare Irrlehen aufgetreten sind. Die Frage ist, woran orientiere ich mich? Das ist für unser Leben als Gemeinde wichtig. Wenn wir uns die Frage stellen, wie können wir dieser Stadt dienen? Was können wir machen in dieser Stadt? Man kann ganz schnell die Perspektive verlieren. Und dann ist man am Rödeln und am Machen und am Tun. Im persönlichen Leben kann das der Fall sein. Und in der letzten großen Krise des Lebens. Woran orientieren wir uns? Jetzt aber dürft ihr mitlesen, Kolosser 1. Da sagt Paulus, Gott hat mich beauftragt, seiner Gemeinde zu dienen und bei euch seine Botschaft zu verkünden. Diese Botschaft war in der Vergangenheit über viele Jahrhunderte und viele Generationen hinweg wie ein Geheimnis verborgen. Jetzt aber wurde es denen enthüllt, die zu ihm gehören. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Darum liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Paulus sagt gewissermaßen, hier, liebe Leute, das ist der Leuchtturm. Und das ist in der Vergangenheit nicht immer deutlich gewesen. Gott hat sich hier jetzt ein für alle Mal ganz, ganz hell und deutlich in der Geschichte offenbart. In Jesus Christus. Gott war in der Vergangenheit nicht immer gut zu erkennen. Und wer sagt nicht Ja und Amen dazu, wenn man sich einige Geschichten im Alten Testament anschaut? Und wenn man mit Menschen diskutiert, die mit dem christlichen Glauben kritisch gegenüberstehen, die sagen immer, der Gott im Alten Testament, der hat ganze Völker ausgerottet. Und dann sage ich, ja, das mag doch sein, aber es ist nicht die Offenbarung Gottes. Ich kann manche Stellen im Alten Testament nicht ertragen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich nur das gehabt hätte, wäre ich nie Christ geworden. Lass uns doch mal hinschauen ins Neue Testament. Und Gott sagt dort, es ist ein Geheimnis und ich habe es euch offenbart. Es ist ein Werk Gottes. Offenbarung, das können wir Menschen nicht machen. Es war immer da. Aber es wird gewissermaßen sichtbar. In die sichtbare Welt hinein, in unser irdisches Dasein hinein. Ein Punkt, an dem wir uns orientieren können. Der Hebräerbrief sagt es so, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt deutlich auch genau das Gleiche. Früher hat Gott durch die Propheten geredet. Früher hat Gott anders gesprochen. Jetzt, in den letzten Tagen, da, wo das Chaos über die Welt hineinbricht, da hat er zu uns gesprochen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und er hat das Erbe, das auch uns zusteht. Gott hat sich in Stufen immer mehr bekannt gemacht. Und die größte Offenbarung Gottes ist Jesus Christus. Gott hat den Leuchtturm gewissermaßen ein für alle Mal angemacht. Deutlicher kann Gott nicht mehr zu uns sprechen. Deutlicher kann Gott nicht mehr zu dir sprechen. Christus in uns, Christus in euch, das ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Das ist der Leuchtturm. Und da geht es nicht mehr darum, was man jetzt noch alles tun muss für den Herrn oder was man alles tun muss als Christ. Christus in uns bedeutet, Gott ist ein für alle Mal für uns. Wenn du das annimmst, was Gott für dich getan hat, das, was wir so landläufig Bekehrung nennen, Wenn du das Angebot verstanden hast in deinem Herzen, der Geist Gottes spricht zu deinem Herzen, es gibt einen Gott und er liebt dich und all deine Sünde, all dein alle deine ganzen Dinge in der Vergangenheit, alles will ich dir wegnehmen, möchte dich frei machen. Möchtest du das nicht annehmen, das Geschenk? Wenn du das deinem Herzen spürst und darauf antwortest und sagst, ja, ich kehre um von meinen eigenen Wegen, Gott, ich komme wieder zu dir. Du bist mein Schöpfer und du sollst auch mein Erlöser und mein Retter und mein Heiland sein. Das ist der wichtigste Punkt in der Nachfolge. Und dann bedeutet das, dass dann Gott in unserem Herzen Wohnung nimmt. Und der erste Schritt, den wir dann tun, ist, dass wir uns taufen lassen. Das ist die vom Neuen Testament der erste Glaubensgehorsamsschritt, wie Karl Barth es genannt hat. Die erste Antwort eines glaubenden Herzens ist, ich lasse mich taufen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Christus nachfolgst und noch nicht getauft bist, an Ostern ist dein Tag. Meld dich an zum Taufseminar. Das ist aber jetzt nicht unser Thema. Aber dich taufen zu lassen und dann auch den Heiligen Geist zu empfangen, die Taufe in den Heiligen Geist, dass ich ausgestattet werde mit Kraft von Gott, dass ich ausgestattet werde mit Vollmacht, Jesus in dieser Welt zu verkündigen. Das ist der Schritt zurück zu Gott. Das bedeutet es, Christus lebt in uns. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in unserem Herzen. Früher musste man in den Tempel hineinlaufen, nach Jerusalem, musste irgendwelche Lämmer schlachten oder Tauben oder was weiß ich, kam auf den Geldbeutel an. Und heutzutage dürfen wir sagen, es gibt ein Opfer, ein für alle Mal und es ist am Kreuz vollbracht. Und wir brauchen nicht mehr auf irgendwelche Höhen gehen, wir brauchen nicht mehr in irgendwelche Tempel gehen. Wir haben Christus in uns. Und das ist eine Hoffnung, die uns auch dann, wenn wir in der letzten Lebenskrise sind, uns durchtragen wird. Im Leben und im Sterben vertrauen wir Christus. Darauf kommt es an. Und Paulus macht dann im zweiten Kapitel ein Thema auf, was man jetzt in der Bildsprache der Seefahrt mit falschem Feuer bezeichnen kann. Damals war das so, dass gerade hier in dieser Gegend und in Ostfriesland viele Leute sehr, sehr arm waren. Und die haben teilweise falsche Feuer am Strand gemacht, damit die Schiffe auf Grund laufen. So haben einige Piraten zum Beispiel Schiffe auf Grund laufen lassen und die Schiffe ausgenommen, weil die hatten nichts. Und doch sind später solche Leute teilweise hingerichtet worden. Es gab im Seerecht ganz, ganz merkwürdige Rechtsvorstellungen, dass man zum Beispiel jedes Schiff plündern durfte. War völlig normal. Was ich am Strand finde, kann ich ja mitnehmen. Und dann, wenn ich abends mein Licht nicht ausgemacht habe, ja, tut mir leid, dumm gelaufen. Wenn da ein Schiff drauf geht, tja, kann ja schon mal passieren. Und dann hat man später angefangen, diesen Leuten auch nachzustellen. Und das waren falsche Feuer. Daran haben die Kapitäne und die Offiziere sich nachts orientiert und sind auf Grund gelaufen oder sind in Untiefen reingekommen. Und die ganze Ladung, teilweise Mannschaften, sind verloren gegangen. Und dieses Bild möchte ich euch auch jetzt mit hineinnehmen in das zweite Kapitel. Kolosser 2, Vers 1 bis 4. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und alle, die mich nicht vom Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das ist Christus, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Paulus sagt hier, gewissermaßen übersetzt, ihr könnt daneben denken. Betrügen, wenn man das wörtlich übersetzt, könnte man sagen, daneben denken. Das ist der Gedanke aus dem griechischen Text. Du denkst voll daneben. Und das kann passieren durch betrügerische Rede. Es könnten Leute auftreten in eurer Mitte und es sind Leute aufgetreten in eurer Mitte, sagt Paulus. Die haben eure Gedanken von diesem Leuchtturm, von Christus, weg auf ein falsches Feuer gerichtet. Du kannst daneben sein. Und dabei will Christus uns durch Paulus sagen lassen, Christus leuchtet zuerst für dich und dann durch dich. Verlier nicht den Fokus. Denk nicht daneben. Was kann das sein? Was geht nämlich dann los? Seht zu, Vers 8, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf der Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Seht zu, dass ihr nicht euren Blick verliert, dass ihr nicht die Perspektive verliert auf diese falschen Feuer. Hast du gewusst, dass in der Welt, in der wir leben, es ganz, ganz viele Feuer gibt? Und es ist die Aufgabe, und Paulus ermahnt uns, seht zu, dass ihr euch nicht einfangen lasst, dass ihr eure Gedanken nicht einfangen lasst von diesen falschen Feuern. Und das war unter anderem die Philosophie, die da genannt wird. Und ich liebe Philosophie, also als Wissenschaft auch. Ich habe gerne philosophische Bücher gelesen und bin kein Experte darin, aber das hat Paulus, glaube ich, nicht unbedingt gemeint. Oder nicht nur. Man muss sich vor Augen führen, damals gab es sehr, sehr viele streitbare Theorien darüber, wie denn ein Friedensreich kommen könnte. Alles, was Christus ablehnt, alles, was Christus nicht meint, kann uns von ihm wegbringen. Deswegen müssen wir uns damit auskennen und uns quasi an Christus messen. Zur Zeit von Jesus gab es zum Beispiel verschiedene Strömungen, unter anderem die Zeloten. Die Zeloten haben gesagt, es wird ein Friedensreich kommen, in dem wir mit Waffengewalt die Römer aus dem Land jagen. Eine absolut ultranationalistische Bewegung. Und je nach Standpunkt waren sie Terroristen oder sie waren Freiheitskämpfer. Also aus der Perspektive der Römer waren das Terroristen. Weil sie haben römische Legionen angegriffen, sie haben Kohorten angegriffen, sie haben blutig die Römer bekämpft. Und das ruft doch Bilder aus der aktuellen Situation vor das innere Auge, wo Menschen auch mit Waffengewalt ein Königreich voranbringen möchten. Wo Leute in Paris rufen, Gott ist groß und wir haben seinen Propheten gerecht. Und ich habe eine Predigt gehört vor kurzem oder gelesen von Klaus Schönberg, der uns begleitet, kurz nach diesen Anschlägen, und wo er gesagt hat, auch das Christentum hat bis ins Mittelalter, insbesondere durch die Inquisition, ähnlich gehandelt. Ihr Lieben, wir müssen nicht nur auf die schauen, sondern wir müssen auch auf uns schauen, als Christen. Er schreibt dann weiter, auch der Reformator Calvin hat nicht gezögert, den Spanier Miguel Servet am 28. Oktober 1553 in Genf bei lebendigem Leibe als Ketzer zu verbrennen. Keiner der anderen Reformatoren stellte Calvins Handeln in Frage, außer dem Humanisten Sebastian Castello, Professor an der Basler Universität. In seiner Schrift, ob Ketzer verfolgt werden dürfen, nimmt Castello den Grundgedanken der Toleranz auf und schmettert Calvin und damit allen, die glauben, die reine Lehre durch das Töten eines Ungläubigen verteidigen zu müssen, einen Satz entgegen der Geschichte gemacht hat. Ein Mensch töten heißt niemals eine Lehre verteidigen, sondern einen Menschen töten. Egal vor welchem religiösen Vorzeichen. Und wir Christen sind kein Deut besser. Wenn wir in die Geschichte hineinschauen, haben wir auch mit religiösen Vorzeichen sind wir in Südamerika eingewandert als Christen und haben unter anderem auch versucht, die Germanen zu Christen zu machen. Schwert, Kopf ab oder du bist Christ. Tolle Wahl. Ihr Lieben, da steckt im Menschen drin, diese Philosophie, mit Gewalt etwas durchdrücken zu wollen. Und wie ist Jesus gewesen? Jesus hat einen römischen Hauptmann vor seine Leute gestellt und hat gesagt, ich habe keinen größeren Glauben in Jerusalem gefunden als bei diesem Hauptmann. In Begriff der römischen Besatzungsmacht. In der Truppe von Jesus waren Zeloten dabei. Ihr müsst euch vorstellen, was früher, wäre denen das Messer in der Hose aufgegangen, wenn Jesus das gesagt hätte. Als Jesus gefangen genommen wird, heilt er das Ohr von einem römischen Soldaten. Jesus sagt, mit mir bricht etwas Neues an. Nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe. Mit Glaube, Hoffnung und Liebe. Das ist die Waffe, mit denen wir diese Welt verändern werden, sagt Jesus. dein Friedensreich kann mit Gewalt herbeigeführt werden. Eine andere Gruppe, das waren die Essener, das waren die Leute, die sich ganz fromm zurückgezogen haben, in die Berge und haben da den ganzen Tag die Heilige Schrift studiert und haben mit dem gemeinen Volk nichts mehr zu tun haben wollen. Ganz, ganz fromm, permanent die Hände gewaschen, permanent sich abgesondert, ganz, ganz stressiges Leben. Alles unrein haben sie nicht angefasst. Und so wird das Reich Gottes kommen, wenn alle endlich rein und heilig sind. Und was stellt Jesus dem entgegen? Er geht hin zu dem Leprakranken, berührt ihn und sagt, du bist gesund. Er geht hin zu der Frau, die nachgewiesenerweise eine Ehebrecherin ist. Die Leute hatten alle Rechte vom mosaischen Gesetz her, diese Frau zu steinigen. Und Jesus sagt, steh auf, ich verurteile dich auch nicht. Geh hinfort und sündige nicht mehr. Jesus setzt ihm etwas ganz anderes entgegen. Eine Kraft der Liebe, die von Gott kommt. Die nicht versucht, durch religiöse Abgrenzung und Sektierertum sich abzuhalten von der Welt, sondern der darauf vertraut, dass die Kraft, die in mir lebt, Christus in mir, dass die stärker ist als alles andere religiöse Sektierertum. Ich brauche keine Angst mehr davor haben vor den Menschen, die tief verstrickt sind in ihren Sünden, die tief moralisch dreckig sind. Heute Nachmittag werden wir wieder zusammen mit einigen Männern im Gefängnis sein. Moralisch gesehen kann man sich die Frage stellen, wieso geht ihr zu den Mördern? Wieso geht ihr zu den Vergewaltigern? Weil Christus sie liebt. Darum gehen wir dahin. Und wir möchten diesen Menschen die Liebe Gottes hinüberbringen. Darum machen wir das. Und lasst uns nicht die Tür zuschlagen vor den Nachbarn, die vielleicht ein bisschen komisch sind, oder vor den Leuten in der Arbeit, die moralisch manchmal problematisch sind, und die Nase rümpfen, sondern lasst uns sie einladen, zu Christus zu kommen, der in uns lebt. Dann gab es die Sadduzäer, die Angepassten. Sie haben sich einfach angepasst, haben alle religiösen Dinge abgestreift, mehr oder weniger, und haben sich angepasst. Sie haben sich dem Kaiser untergeordnet, der sich immer wie ein Gott verehren ließ, und haben damit immer auf beiden Beinen getanzt. Irgendwie haben wir den Kaiser auch verehrt, der sich wie Gott verehren lässt, und haben damit keine klare Linie mehr zu Gott gehabt. Und Jesus hat sie mehrfach angemotzt, sage ich jetzt mal so. Und im letzten Jahrhundert sind zwei große atheistische Denkrichtungen auf uns eingeströmt, wo sie doch gesagt haben, jetzt wird alles besser. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. So ist eine dieser Streitschriften, beginnt sie. Der Kommunismus ist doch, jetzt wird alles besser. Und wie viele Menschen sind im Namen des Kommunismus in irgendwelchen Gulags verschwunden, sind erschossen worden, ist auch nicht besser geworden. Oder eine andere Richtung, die gesagt hat, jetzt werden wir den Übermenschen Raum schaffen. Ein sozialdarwinistischer Gedanke, so nach dem Motto, jetzt kommen die Übermenschen. Ein Gedanke, den sie sich von Nietzsche geklaut haben. Und die dann Krieg angefangen haben. Wie viel Elend ist über unser Land und über diese Welt gekommen durch solche Philosophien. Und in der heutigen Zeit, der Boom in der Esoterik ist unglaublich. Man kann sich manchmal die Frage stellen, ob es jemals eine Aufklärung gegeben hat. Was Menschen heutzutage alles glauben. Die Okkultismusforscherin Döring Manteuffel, die an der Universität Augsburg arbeitet, beobachtet eine stille spirituelle Revolution, die sich über Europa ausbreitet. Hier werden Weltbilder verändert, wie in keiner Missionsphase der europäischen Geschichte zuvor. Das Denken der Menschen verändert sich in den letzten Jahren gravierend. Jeder sechste Deutsche äußert Sympathien für Anthroposophie, Theosophie. Jeder vierte zeigt eine Aufgeschlossenheit gegenüber Wunder- und Geistheilern. Gut 40% der Bevölkerung halten etwas von Astrologie und New Age. Westdeutsche jeweils etwas mehr als Ostdeutsche. Dieser ganze esoterische Markt boomt. Und Paulus sagt, lasst euch davon nicht abhalten. Schaut nicht dahin, sondern schaut auf Christus. Er, in ihm ist alle Macht, alle Gewalt, alle Weisheit und alle Erkenntnis in Christus. Lasst euch nicht abhalten. Von den alternativen Heilmethoden mal ganz zu schweigen, wo es viele Heilmethoden gibt, die einen esoterischen Hintergrund haben, wo man irgendwelche Meridiane meint im Körper zu haben, die überhaupt nicht nachgewiesen sind. Oder andere, an irgendwelche Steine, die mich heilen sollen oder solche Dinge. Und ihr Lieben, ich möchte das nicht verurteilen, ich bin selber schwer krank gewesen. Ich habe das schon einige Male in der Predigt gesagt. Ich bin selber so schwer krank gewesen, dass die Schulmedizin mich aufgegeben hatte und ich habe nach allen Strohhalmen gesucht. Ich habe auch nach solchen Sachen gesucht. Ich bin bei diesen Leuten gewesen und ich habe gedacht, wo kriege ich Heilung her? Und es ist alles schlimmer geworden. Nichts ist besser geworden. Und eines Tages hatte ich den Eindruck, dass ich auf die Knie gehen muss und Gott um Vergebung bitten muss und sagen, Gott, ist egal, was passiert. Und wenn ich jetzt sterbe, ich werde keine Hilfe mehr suchen bei irgendwelchen Dingen, die mit dir nichts zu tun haben. Ich verurteile keinen, der sowas getan hat, sondern ich möchte dich nur auf ihn hinweisen. Es gibt einen Ort, wo wir Heilung suchen können. Heilung im umfassenden Sinn, mehr als nur dein Körper. Nämlich wieder Beziehung zu Gott zu haben. Ein zweiter Punkt von den falschen Feuern sind die Gesetze, die man halten soll doch jetzt. Eine neue Gesetzlichkeit. Paulus sagt, lasst euch doch keine Satzung auflegen, als lebtet ihr noch in der Welt. Du sollst nicht anfassen, du sollst nicht kosten davon. Also ja, bloß jetzt ganz spezielle Nahrung und solche Dinge. Und dann bist du mit Gott. Also wenn du vegetarisch essen willst und vegan essen, ist kein Problem. Aber begründe das doch nicht religiös. Ich finde das auch super, dass man auf seine Nahrung achtet. Und dass man überlegt, was man da sich reinschaufelt. Aber das macht mich nicht mehr fromm oder weniger fromm. Und wenn ich irgendwelche Gesetze halte, werde ich kein besserer Christ. Und das ist eine große Gefahr, die Paulus mehrfach im Neuen Testament betont hat. Da, wo man Christus und noch etwas anderes dazufügt. Jesus und die Beschneidung. Beschneidung im Judentum damals ein Symbol für den wahren Glauben. Das galt nur für Männer. Da wurde dann die Vorhaut abgemacht schon als Kind und bei den Proselyten später halt. Und die Leute sind Christen geworden. Man hat zu denen gesagt, so jetzt müsst ihr euch aber auch die Vorhaut beschneiden lassen, liebe Leute. Und Paulus sagt, wenn ihr das tut, dann ist Christus euch nichts nütze. Wenn ihr versucht, irgendetwas anderes zu tun, außer Christus, habt ihr keine Chance mehr bei Gott. Weil dann wird es ja wieder darauf ankommen, wie fromm du bist, wie toll du die Gesetze einhalten kannst, wie toll du doch die Gebote einhalten kannst, Gottes. Ihr Lieben, die Gebote Gottes können wir niemals aus eigener Kraft erfüllen. Das muss uns wichtig und klar sein. Und es geht nicht um eine Gesetzlosigkeit, so nach dem Motto, ein Christ kann machen, was er will. Sondern ein Christ hat Christus in sich und Christus liebt Gott und liebt seine Gebote und er gibt mir die Kraft, in seinen Geboten zu gehen und zu wandeln. Darauf kommt es an. Nicht mehr aus einer Gesetzlichkeit, was ich jetzt tun lassen muss. Ein weiterer Punkt, lasst euch den Siegpreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung von Engeln. Auch das, eine Philosophie, die unsere Gedanken daneben sein lassen will. Leute, die ja ach so fromm und demütig daherkommen, mit einer, ach, ich habe jetzt eine spezielle Erfahrung mit dem Herrn gemacht und deswegen musst du jetzt mir glauben. Und lauf doch mal alle hier jetzt dahin und alle hierhin. In einem Kommentar habe ich gelesen, das ist die Verlockung der Verführer. Folgt uns und ihr werdet weit über die normalen, einfachen Christen hinaus gelangen. Und besonderes Wissen, ekstatische Erfahrungen und andere verschlossene Herrlichkeiten haben. Ich werde jetzt hier nichts speziell nennen, aber vor meinem inneren Auge sind einige Dinge langgegangen, an das ich mich erinnert gefühlt habe. Wo jemand mir das Gefühl geben wollte, ja, du bist doch nicht so richtiger Christ, komm mal mit dahin. Hier ist noch eine tolle Erfahrung zu machen und hier. Und da fühlt man sich ein bisschen besser. Und gerade wir Freikirchen fühlen uns doch so gerne so besser. Besser als die anderen. Frommer als die anderen. Und wir werden innerlich leicht stolz. Und merken gar nicht, dass wir uns dadurch von Gott trennen. Auch das Problem, dass es Menschen gibt, die sagen, man muss sich irgendwelchen Engeln ausliefern. Die Bibel nennt Engel dienstbare Geister. Ich sage nicht, dass es keine Engel gibt, aber ich brauche nicht zu Engeln beten. Sie dienen uns, sie sind Boten. Mehr nicht. Wir dürfen eine Beziehung zu dem lebendigen Gott haben. Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden, sagt Paulus? Wie viel mehr über die Dinge des täglichen Lebens? Ihr Lieben, das sind so falsche Feuer, die am Horizont an der Küste sein können in unserem Leben, an denen wir uns versuchen zu orientieren in unserer Gesellschaft jetzt. Und Paulus hat den Leuten damals, und ich möchte euch, liebe Gemeinde, heute wieder sagen, schaut auf einen, nur Christus, nur auf ihn. Es gibt nichts mehr und nichts weniger, was wir brauchen, im Leben und im Sterben. Christus ist der Herr. Jesus möchte der Herr in unserem Leben sein. Jesus möchte der Herr dieser Gemeinde sein. Und wir sollten nichts neben ihm zulassen. Und vor kurzem gab es eine Diskussion, weil ein Pastor eine gewisse Einseitigkeit gepredigt hat in Bremen. Und also aus der Perspektive der anderen natürlich. Und ich möchte sagen, die Bibel ist an der Stelle wirklich nicht tolerant. Es ist so, dass wir sagen müssen, okay, es gibt nur einen Leuchtturm, das ist Christus. Es gibt nicht 2, 3, 4, 5 andere Wege. Und damit will ich keinen anderen vor den Kopf stoßen, sondern ich möchte nur sagen, ich möchte tolerant sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Tolerant bedeutet ertragen, aushalten. Ich kann es aushalten, dass jemand eine andere Meinung hat. Und als Christ liebe ich sowieso jeden Menschen. Egal welche Religion, egal welche Weltanschauung, egal welche sexuelle Orientierung jemand hat, egal welche Nation, egal welches Geschlecht. Alle Menschen sind geliebte Geschöpfe Gottes. Aber hier an der Stelle, sagt Paulus, gibt es eine gewisse Einseitigkeit. Es gibt nur Christus. Er ist der einzige Leuchtturm in unserem Leben. Und ich möchte euch ein letztes Bild ersparen. Das habe ich diese Woche gesehen auf der Seite eines Freundes, auf der Facebook-Seite, als diese 21 Männer hingerichtet worden sind in Libyen. Hat er das Bild gepostet und darunter stand ein Bibelvers aus Offenbarung 7. Da heißt es dann, sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das Bild wollte ich euch ersparen. Weil ich weiß, dass es heftig ist, sich solche Bilder anzugucken. Und ich bin jetzt echt vorsichtig geworden, welche Bilder ich hier zeigen möchte und welche nicht. Aber ihr Lieben, das ist eine Hoffnung, dass diese Menschen bei Christus sind. Und das ist etwas, wo ich, wenn ich abends die Nachrichten schaue, wo ich immer wieder hindurchschaue und sehe Christus, der wiederkommt, der sagt, das wird alles passieren, liebe Leute. Ich bin der Herr der Geschichte. Ich bin der Leuchtturm hinter deinen Krisen, hinter deinen persönlichen Krisen, wo du nicht mehr weiter weißt. Ich stehe dahinter. Und ich werde dich am Ende deines Lebens, in der größten Lebenskrise, werde ich dich in Empfang nehmen, weil du zu mir gehörst. Das macht mir Hoffnung. Das ist Hoffnung auf Herrlichkeit. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Wie immer, mach mal weiter bitte. Noch eine weiter. Möchten wir euch einladen, zu diesem Christus zu kommen. Weil wir glauben, dass es einen Ort gibt, wo es Hoffnung gibt fürs Leben und fürs Sterben. Und für das ewige Leben. Und wir glauben, dass es einen Gott gibt, der dich so unendlich liebt, dass er in diese Welt gekommen ist, seine Herrlichkeit verlassen hat. Und wir möchten dich einladen, diesen Gott kennenzulernen, diesem Gott dein Leben zu übereignen. Das machen wir bei uns in unserer Gemeinde relativ regelmäßig, weil wir uns da so geführt sehen. Wir möchten euch jetzt einfach bitten, aufzustehen. Und dass wir uns innerlich vor Gott sammeln. Und vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich möchte im Leben und im Sterben diese Hoffnung haben. Und ich möchte mein Leben Christus übereignen. Ich bitte, dass einfach alle ihre Augen schließen. weil es eine Sache ist, die nur dich und Gott etwas angeht und keinen anderen. Und ich möchte dich jetzt fragen, ob du sagst, ja, ich möchte diesem Herrn nachfolgen und ihm mein Leben übereignen, dann darfst du das kurz durch ein Handzeichen deutlich machen. Und dann darfst du dieses Gebet mitsprechen. Und das dürfen wir jetzt alle miteinander beten. Dass Gott dich angenommen hat, lass uns jetzt einfach zusammen beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst und es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, das ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich, du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin froh, dass es gegeben. Amen. Wer das festgemacht hat für sich, darf nach dem Gottesdienst gerne auf mich oder auf Jürgen zukommen. Wir werden gerne nächste Schritte mit dir besprechen und dir eine Bibel schenken, wenn du noch keine hast, mit dir zusammen beten und dir auch die nächsten Schritte deutlich machen. Bitteschön. Thank you.